Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht. Wie könnte die ultimative Universität der Zukunft aussehen? Diese Frage widmet sich Heidi Seibold in diesem Podcast. Dafür spricht sie mit Personen, die Ideen für gute Forschung und Lehre haben. In der Wissenschaft geht so vieles schief. Publikationsdruck, schlechte Qualität, frustrierte Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber anstatt sich darüber aufzuregen, möchten wir lieber Ideen für Verbesserungen sammeln. Dieser Podcast gibt Personen eine Plattform, die genau solche Ideen mitbringen. Dabei werden wir bewusst nicht nur die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die eh schon viel zu sagen haben und im Rampenlicht stehen, sondern kreative Köpfe, denen man mehr Gehör schenken sollte. Heidi hat sich seit 2009 in der Wissenschaftslandschaft aufgehalten und an Unis und Forschungsinstituten studiert, promoviert und gearbeitet. Sie hat immer gerne geforscht, gelehrt und sich für gute Wissenschaft eingesetzt, aber mehr und mehr gemerkt, wie sie genau dieses System einschnürt. Im Juni 2021 hat sie deshalb den Sprung gewagt. Sie hat die Stelle als Forschungsgruppenleiterin verlassen und treibt nun am Jona-Institut Forschung und Lehre voran. Unter anderem durch ihr Herzensprojekt, diesen Podcast. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge.
So, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Wir sprechen heute über dein Buch. Fangen wir doch direkt mal damit an, dass du dich kurz vorstellst.
Ja, danke, dass ich dein erster Gast sein darf. Genau, ich bin der Christoph. Ich habe studiert, und zwar Statistik. Mache gerade meinen Doktor, mehr im Bereich Machine Learning. Bin gerade so in der Endphase von meinem PhD, würde ich sagen, aber noch keine genauen Prognosen, wann ich fertig bin. Genau, und warum ich eingeladen wurde, ich mache vor allem Forschung zum Bereich Interpretierbarkeit im Machine Learning, also wie wurden Entscheidungen getroffen von so Prognosemodellen oder Vorhersagemodellen, und habe eben zu dem Thema auch ein Buch geschrieben.
Als nächstes würden wir gerne weitermachen mit der Blitzrunde. Das funktioniert so: Ich stelle dir kurze, knappe Fragen und du gibst mir kurze, knappe Antworten. Okay, fangen wir mal ganz einfach an. Kaffee oder Tee?
Ja, das ist einfach Kaffee.
Twitter oder Telefonat?
Definitiv Twitter.
Positive Energie oder lieber konstruktive Kritik?
Also Statistiker sind ja eher kritische Leute, deswegen würde ich sagen konstruktive Kritik.
Publish oder perish?
Ja, das muss ich noch sehen. Also jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen publishen, um meinen PhD zu bekommen. Und dann so langfristig muss ich mal sehen, was von beiden es wird. Ob ich perische, wobei es ein bisschen negativ klingt, oder weiter publishen werde.
Wer ist dein persönliches Vorbild?
Ich funktioniere einfach nicht mit Vorbildern. Ich habe nicht so Vorbilder unbedingt.
Die beste Erfindung der Menschheit.
Die beste Erfindung der Menschheit. Jetzt hätte ich mich vorbereiten müssen auf diese Frage. Ganz spontan das Internet.
Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt lernen sollte.
Ganz, vielleicht eher eine Einstellungssache, aber dass viele Sachen gar nicht so gegeben oder gesetzt sind, wie man denkt, dass sie sind. Also man lernt so, dass irgendwas ist, so wie es ist, aber eigentlich darf man es hinterfragen und kann es sogar selber ändern. Also es sind manchmal so kleine Dinge wie, wenn im Raum ein Stuhl steht und du darfst ihn einfach wegstellen, weil es kein Gesetz gibt, dass er dort steht oder so.
Vielen Dank. Das ist auch schon das Ende der Blitzrunde. Und jetzt steigen wir mal in das Hauptthema ein, über das wir sprechen wollen, und das ist irgendwie anders publizieren. Du hast gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Kannst du noch mal kurz erzählen, worum es genau geht?
Also rein inhaltlich geht es um, also das Buch heißt Interpretable Machine Learning, also auf Deutsch interpretierbares maschinelles Lernen. Und es geht da speziell um Methoden, also es ist eher ein Fachbuch, würde ich sagen. Also es ist ein Fachbuch, und es geht um Methoden, die man verwenden kann, um Machine Learning Modelle interpretierbar zu machen. Also wenn man jetzt ein Vorhersagemodell hat, das zum Beispiel eine Krankheit vorhersagt oder so, dann kann man mit den Methoden, die ich in diesem Buch vorstelle, bisschen mehr verstehen, wie diese Entscheidungsprozesse ablaufen, warum bestimmte Vorhersagen getroffen wurden von diesem Modell und so weiter.
Genau, wir sind heute aber gar nicht hier, über den Inhalt des Buches zu sprechen. Eigentlich wollen wir nämlich darüber reden, warum dieses Buch besonders ist. Kannst du vielleicht mal erzählen, warum dein Buch aus der Sicht des Publizierens besonders ist.
Genau, also ich glaube, so der klassische Fall, ein Buch zu schreiben, wäre erstmal, dass man wahrscheinlich schon Professor ist und dann erst so ein Fachbuch schreibt und zweitens dann das auch mit einem Verlag zusammen macht. Und das habe ich eigentlich genau andersrum gemacht. Ich habe sozusagen, bevor ich irgendwas wissenschaftlich, also gut, ich habe natürlich meinen Master gemacht, aber bevor ich wirklich eine wissenschaftliche Karriere begonnen habe, habe ich eigentlich angefangen, dieses Buch zu schreiben. Also das war vielleicht schon mal ungewöhnlich. Und das Zweite war auch die Art, wie ich es geschrieben habe. Also es war alles sozusagen in Eigenregie. Also ich habe das angefangen zu schreiben und auch nicht irgendwie zu Hause irgendwie fertig geschrieben und dann gesagt, hey, hier ist ein Buch, sondern ich habe die ersten paar Kapitel geschrieben und das dann schon veröffentlicht, also kostenlos, so als Webseite, dass man die ersten Kapitel einfach lesen konnte und dann auch auf Social Media, also speziell Twitter, Werbung gemacht, so hey, hier, ich habe mal angefangen, Buch zu schreiben, vielleicht ist es für Leute interessant, wie findet ihr das? Und ja, es ist so nicht der klassische Weg, um sowas zu schreiben.
Das stimmt allerdings. Ich würde gerne nochmal auf den ersten Punkt, den du gesagt hast, zurückkommen, dass du damit angefangen hast, bevor du überhaupt ja bekannt an sich warst, sondern du hast es einfach für dich gemacht. Kannst du noch mal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist und wie das alles angefangen hat mit dem Buch?
Ja, also das war in der Zeit, da habe ich so als klassischer Statistiker gearbeitet. Das war in der Schweiz, bei einem S2QM, so Patientenregister. Aber da habe ich Teilzeit gearbeitet, also absichtlich Teilzeit gearbeitet, weil ich eben auch einen Teil haben wollte für eigene Projekte. Da habe ich verschiedene Dinge gemacht, zum Beispiel auch mal Deep Learning, mich Kurse belegt und so weiter. Habe dann gemerkt, mich interessiert so dieses Thema Interpretierbarkeit und habe angefangen, einfach Paper zu lesen in dem Bereich. Und dann habe ich gedacht, ha, ich würde gerne mehr lernen. Habe gesucht, so Blogposts gab es sehr wenige und Buch gab es erst recht nicht. Habe ich mir gedacht, wenn ich das schon lerne, kann ich es ja auch ein bisschen drunter schreiben und vielleicht in so ein bisschen Buchform, Webseitenform zusammentragen und so hat das Ganze begonnen, also als eigentlich ein Nebenprojekt.
Also da hattest du ganz schön Durchhaltevermögen, dass du das dann tatsächlich einfach so fertig gemacht hast, oder? Es war ja erstmal so ein Hobby und ist es dann ja auch irgendwie zu deinem Beruf so ein bisschen geworden?
Genau,
kannst du das vielleicht noch kurz ein bisschen erzählen?
Also es war erst, wie gesagt, ein kleines Nebenprojekt und dann habe ich auch aber ein sehr großes Feedback dazu bekommen und viele haben gesagt, ah, super nützlich. Und ich hatte auch viel Glück mit dem Timing, weil es, wie gesagt, es gab keine Bücher, aber das Thema ist gerade so getrendet sozusagen und viele Leute fanden das sehr wichtig dann plötzlich und es gab viel, viel Nachfrage, Leute wollten darüber lernen. Also mir hat das dann auch total Spaß gemacht, das zu schreiben und gleichzeitig habe ich irgendwie gesehen, es ist nützlich für andere Leute und dann habe ich mir gedacht, warum nur als Nebenprojekt, vielleicht kann ich das auch hauptberuflich machen. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, mich auch auf eine PhD-Stelle zu bewerben und dann habe ich eben angefangen, auch eben einen Doktor zu machen in dem Bereich, sodass ich halt auch drüber schreiben kann, sozusagen hauptberuflich und forschen kann und so weiter.
Und was war eigentlich so anfangs die Motivation für dich? Warum ein Buch? Also warum fängst du nicht erstmal an, wie andere Leute einen Blogpost zu schreiben oder das für dich selbst aufzuschreiben? Warum war es gleich ein Buch?
Okay, also das würde ich mal trennen in zwei Sachen. Also einmal, warum habe ich es überhaupt so überlegt, öffentlich zu machen? Also mein Ziel war erstmal lernen oder eins der großen Ziele. Aber ich hatte davor auch schon so ein bisschen Blog geschrieben. Also ja, nicht sehr viel, aber ein bisschen eben. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn man eben sich zwingt, das für andere aufzuschreiben, dann lernt man das viel besser. Und man kriegt ja auch noch einen anderen Reward sozusagen, weil Leute sehen es, das, was du machst. Leute, du kannst beweisen, dass du Sachen verstanden hast und Sachen kennst und so weiter. Warum kein Blog? Es kam ein bisschen zeitgleich auch, es ist eigentlich eine technische Lösung nur raus, wo man relativ einfach mit R, also das ist die Programmiersprache, die ich viel benutze, auch Bücher veröffentlichen kann, so als im Webseitenformat. Also es war so ein bisschen eigentlich auch das Ausprobieren von dieser Software, das mich dazu geführt hat, auch das als Buch zu machen. Aber es hat auch so ein bisschen Sinn gemacht, weil es auch so ein kohärentes Thema eigentlich ist und nicht ein offener Blog oder so, wo ich jetzt ganz viele Themen vielleicht abdecken möchte oder so.
Das ist wirklich super cool. Ich würde nochmal auf das zurückkommen, dass du gesagt hast, du hast das Buch als Webseite veröffentlicht. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man sowas noch nie gesehen hat?
vielleicht tatsächlich ein bisschen wie ein Blog sieht es erstmal aus. Also jetzt rein visuell, wenn man die Webseite besucht, also dann sieht man eben so die Frontpage von dem Buch, also das Cover und ein Einführungstext und so auf der linken Seite dann das Inhaltsverzeichnis und kann sich da einfach durchklicken. Daher sieht es natürlich auch ein bisschen wie ein Blog aus und manche Leute, wenn sie mich anschreiben, sagen auch, hey, ich habe deinen Blog gesehen. Viele andere erkennen es aber auch eher als Buch. Also es ist dann, da verwischen sich natürlich auch ein bisschen, verwaschen sich so die Grenzen, was das dann eigentlich ist. Ein bisschen klarer ist es dann, weil ich es dann später auch als E-Book und Printbuch dann veröffentlicht habe.
Und wenn du meinst, du hast es veröffentlicht, dann meinst du damit, du hast es selbst gemacht hast. Also du hast nicht mit einem Verlag zusammengearbeitet, richtig?
Ja, richtig. Ich habe das, also ich meine, die Webseite, die habe ich erstmal selber einfach, also ich meine, geschrieben habe ich alles selber. Also mittlerweile nicht mehr, es gibt auch einige Gastbeiträge, aber das ist nochmal eine andere Sache. Aber ganz am Anfang habe ich das selber geschrieben. Die Webseite habe ich einfach selber veröffentlicht, also in dem Fall einfach GitHub Pages. Das ist mittlerweile immer noch GitHub Pages, einfach weil es historisch so gewachsen ist. Und keine eigene Domain oder so. Aber auch später dann, wo ich dann Richtung E-Book gegangen bin und das auch als richtiges Buch, das man anfassen kann, veröffentlicht habe, bin ich dann auch den Weg gegangen, das also so Self-Publish zu machen und nicht zusammenzuarbeiten mit einem traditionellen Publisher.
Wie muss man sich so Self-Publishing vorstellen?
Also das geht mittlerweile, also ja, ich bin ja auch ganz neu da, aber ich habe das Gefühl, da gibt es jetzt, es gibt viele Plattformen, die einem da ganz viel Arbeit abnehmen auch. Also ich bin da zum Beispiel für die E-Books auf Leanpub. Da kann man eben, man bringt eben sein Buch da sozusagen mit und die verkaufen es dann für einen. Das heißt, man muss sich natürlich um viel selber kümmern. Also normalen Publisher, der gibt einem natürlich dann die Timelines vor, wann man was macht, macht dann das ganze Typesetting und wie das Buch am Ende aussieht. Hat dann einen eigenen Store, wo das verkauft wird. Und man muss da natürlich viele Funktionen selber übernehmen. Also zum Beispiel Marketing mache ich da zum großen Teil selber und Korrekturlesen musste ich selber organisieren und so weiter. Aber es gibt schon viele Tools, also wie gesagt zum Beispiel Leanpub, die bieten dann schon sowas an wie einen Store, wo dann ganz viele Bücher verkauft werden und das eigene Buch wird auch verkauft und die wickeln auch die ganzen Payments ab und so weiter. Also da gibt es einfach gute Tools, wo man das dann auch selber machen kann und gar nicht mehr so große Verlage auch braucht.
Das heißt, du machst es nicht komplett alles selber, sondern du hast jemand, der die Bezahlung und so für dich macht, aber ja, alles andere, was normaler Publisher machen würde, Editing und Marketing und so, das machst du selbst.
Ja, das klingt jetzt erstmal nach einem schlechten Deal, aber die gute Seite ist auch natürlich, dass man viel, viel mehr Kontrolle hat über den ganzen Prozess. Das ist die eine gute Seite. Die andere gute Sache ist, dass man auch mehr verdient, also prozentual an dem Buch. Weil Publisher nimmt fast alles, würde ich mal sagen, von den Einnahmen. Und als Self-Publisher kann man selber den größeren Teil behalten. Also ich habe schon auch viel überlegt, speziell wo ich das auf Leanpub schon hatte, das Buch. Also es war eigentlich schon geself-published. Aber genau da sind dann auch viele Verleger an mich herangetreten und haben gesagt, willst du mit uns das Buch veröffentlichen? Und dann habe ich natürlich auch viel überlegt und viel auch gelesen, was andere Leute für Erfahrungen gemacht haben und dabei auch gemerkt, dass das überhaupt nicht interessant ist für mich, weil die dann recht strenge Timelines vorgeben, sehr genaue Vorstellungen haben, wie du was machst. Du gibst viel Kontrolle auf über das, was du ja gemacht hast und es kam dann eigentlich gar nicht in Frage mehr für mich.
Ist es auch was Inhaltliches oder mehr so die Timeline oder...
Es ist beides, also auch inhaltlich. Das wird natürlich auch so zum Proofreading irgendwo hingeschickt. Also da weiß ich natürlich nicht, bis zu welchem Level die sich jetzt eingemischt hätten, zu sagen, hey, nimm doch das mit rein oder das. Aber genau diese Unsicherheit wollte ich auch gar nicht, weil ich wollte es halt machen, wie ich es mache. Und auch, was ich gelesen habe, dass die da ziemlich, da geht es um speziellere Publisher, die ich dann halt recherchiert habe. Müssen jetzt auch keine genau sagen, wer das ist. Aber so Sachen wie, die sind da total streng und wollen dann ein Kapitel pro Woche und lassen sich dann aber selber viel Zeit, wenn sie es dann brauchen und so. Und dann, ja, habe ich mir gedacht, ich wusste sozusagen nicht, warum ich das machen würde überhaupt.
Okay, ja, macht Sinn. wo du das recherchiert hast, hast du dann gelesen, was die Erfahrungen von anderen Leuten waren, oder?
Genau, da findet man dann schnell Foreneinträge, also speziell, es gibt ja ganz viele so technische Publisher, also mehrere große, und man findet da recht schnell auch Erfahrungen von Autoren, weil die hauen ja auch recht viele Bücher raus so im Jahr, und viele Autoren schreiben auch über ihre Erfahrungen in Zusammenarbeit. Es gibt auch viele, die positive Erfahrungen machen, muss man auch sagen, aber bei mir ist es auch eine Typsache, weil ich kann, also ich glaube, manchen Leuten hilft es auch, so eingebunden zu sein und dass viele Aufgaben einem abgenommen werden. Aber ich fand es auch einfach spannend, das alles selber zu machen und sich selber ein bisschen drum zu kümmern.
Und du hattest auch erwähnt, dass der Publisher in der Regel mehr bekommt, wenn man über einen Publisher geht, und dass die Plattform, die du jetzt benutzt, dass du da mehr bekommst. Kannst du da irgendwie ein bisschen prozentuale Zahlen sagen?
Es hängt ein bisschen da. Also fangen wir mal an mit einem traditionellen Publisher. Da hängt es natürlich, also das kannst du natürlich aushandeln. Aber das hängt ganz stark davon ab, wie bekannt du schon bist und was die eben denken, wie viel die verkaufen können davon und so weiter. So Zahlen, die man, also ich, das ist auch nur meine Recherche, weil ich dann letztendlich nicht verhandelt hatte, aber so Zahlen zwischen irgendwie 10-15% der Einnahmen, so bei E-Books ein bisschen mehr, dann bis zu 30%. Und der Rest geht eben an den Publisher selber. Und jetzt so bei Self-Publishing-Plattformen bekommt man dann eher so Richtung 80%. Von den Einnahmen.
Das ist schon ein großer Unterschied. Und es hängt dann aber auch nochmal davon ab, ob du E-Book oder Print Publishing machst, weil du hast jetzt nur von deinem E-Book, von der E-Book-Plattform gesprochen, aber du hast ja auch eine Print-Version. Wie funktioniert das?
Genau, da gibt es dann auch Plattformen, wo man sein Buch hochlädt und eben ein bisschen das Cover designen muss und so weiter. Und also da gibt es auch verschiedene Anbieter, zum Beispiel Amazon hat auch einen eigenen Print-Service. Ich bin bei einem, der heißt Lulu.com. Und die haben dann auch in der Regel einen Store, einen eigenen, und verkaufen dort dann die Bücher. Und man bekommt dann eben die Royalties dann ausgezahlt. Und die berechnen sich dann eben über sozusagen erstmal, also man setzt selber den Verkaufspreis auch fest. Dann wird natürlich die Printkosten abgezogen davon und dann kriegt man prozentual Einnahmen. Genau. Und da ist natürlich auch so, dass wenn man self-published mehr bekommt am Ende, als wenn man bei einem Verlag das Ganze macht.
Wenn man über den Verlag geht, dann macht der Verlag ja auch so Sachen, dass er das in verschiedene Stores bringt. Das hast du jetzt auch selber gemacht, weil dein Buch kann man ja sowohl über Lulu kaufen, aber auch über Amazon.
Also das geht auch über diese Plattformen. Die haben auch oft die Funktion, dass man es wirklich einen Klick und sagt, hey, ich will es eigentlich über ein größeres Netzwerk verkaufen, also über verschiedene Händler. Also das ist auch recht, also auch ein Tool, würde ich sagen, was einem das Self-Publishing halt total vereinfacht.
Sehr cool. Und was bedeutet das für dich als Autor? Macht das für dich einen Unterschied, wenn du dein Buch über Amazon verkaufst oder über Lulu direkt?
Also jetzt rein geldtechnisch schon, ja. Also weil, wenn ich es über Lulu direkt verkaufe, bekomme ich am Ende mehr raus als über Amazon, sozusagen der Umweg. Ja, tatsächlich verkaufen natürlich die meisten über Amazon, weil Amazon halt wahrscheinlich für viele der erste Ort ist, um Sachen zu kaufen. Aber ja.
Okay, also wenn jetzt Leute hier zuhören und das Buch kaufen wollen, gerne über Lulu direkt.
Ja, kostet gleich viel, aber es bleibt mehr bei mir hängen. Ja.
Sehr cool, ja. Also ich würde gerne auch noch mit dir darüber sprechen, dass du ja die Webseite, die kann ja jeder besuchen. Und das ist sozusagen, man zahlt für das Buch, wenn man es kaufen möchte oder wenn man es als E-Book sich holt. Aber die Webseite kann jeder kostenlos einfach lesen und sich die Informationen holen.
Genau.
Was bedeutet das für dich? Ist das für dich ein Vorteil? Ist das für dich ein Nachteil? Weil vielleicht ja dadurch sowohl möglicherweise mehr Leute das Buch kaufen als auch weniger.
Ja. Also ich würde sagen, es ist vor allem am Anfang ein Riesenvorteil gewesen. Also jetzt mal angenommen, ich hätte das Buch geschrieben und ohne die Webseite oder die Webseite mit bezahlen müssen, was auch immer. Aber keiner kennt mich, ich mache das irgendwie Self-Publishing. Meine Vermutung wäre, dass es sehr schwierig gewesen wäre, dass ich es überhaupt hätte bekannt machen können, das Buch. Und so, wenn der Zugang eben kostenlos ist, also eben über die Webseite, dann kann sich sowas auch sozusagen selbst verbreiten, weil dann haben viele Leute Zugriff, teilen es wiederum mit anderen Leuten. Kann natürlich sein, dass mir dadurch auch mittlerweile Käufe entgehen, weil dann Leute sagen, ich brauche ja kein E-Book, weil ich habe die Webseite. Aber da gibt es auch noch diesen zweiten Aspekt, dass ich eben sage, das ist auch irgendwie zum Teil natürlich entstanden, wenn ich mein PhD gemacht habe und aus öffentlichen Geldern bezahlt werde. Dann finde ich auch, sollte das am Ende auch wieder in die Öffentlichkeit gehen. Ich habe natürlich auch viel Zeit privat reingesteckt, deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich damit Geld verdiene. Und wenn man jetzt mal guckt, in der Akademie machen ja die meisten Professoren, schreiben irgendwelche Bücher und verkaufen es ihren eigenen Studierenden. Also da bin ich jetzt eh noch weit weg von diesem Modell. Also deswegen fand ich es auch, finde ich es auch einfach eine gute Sache zu sagen, dass jeder kann es lesen erstmal, ohne was zu zahlen. Und das ist sozusagen nur wenn man es jetzt unbedingt in der Hand haben möchte oder als E-Book-Form, dann muss man eben was zahlen.
Ja, also diese Offenheit hat ja für dich auch noch einen anderen Aspekt jetzt am Ende gehabt, weil dein Buch gibt es ja in mehreren Sprachen,
ja.
Aber du hast es ja nicht selber übersetzt.
Nee, das haben andere Leute übersetzt, ja.
Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, das verstehe ich bis heute noch nicht ganz genau, die Dynamiken dahinter. Aber es hat angefangen, dass Leute, also als das Buch populärer geworden ist und die erste Version auch schon fertig war, dann haben mich Leute angeschrieben, ob sie es denn übersetzen dürfen, das Buch. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch, also jetzt auch immer noch, eine Creative Commons License drauf, die eben auch Übersetzung erlaubt, aber nicht diese zu verkaufen. Und das habe ich denen auch erstmal so gesagt, ja, dürft ihr gerne übersetzen, ihr dürft die Version dann nicht verkaufen, aber ihr dürft sie natürlich dann selber hosten, das ist dann auch vielleicht Werbung für euch. Also ich hätte nicht gedacht, dass es dann attraktiv wäre, das zu übersetzen, aber es haben sich jetzt, also es gibt mittlerweile einige Übersetzungen, also Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Vietnamesisch auch noch. Also es ist wirklich krass, wie viele Leute sich dann die Motivation und Zeit gefunden haben, das zu übersetzen dann auch.
Und für die Bücher gibt es dann auch jeweils Webseiten oder wie funktioniert das?
Ja, die meisten, also es ist ein bisschen verschieden gelöst. Das ist dann die Lösung, die Übersetzer dann gewählt haben oder Übersetzerinnen. Und also oft ist es dann eine Webseite, die recht ähnlich aussieht wie meine und eben dann nur in einer anderen Sprache. Zum Teil aber auch dann zum Beispiel ein GitHub-Repository, wo dann einfach nur das PDF liegt. Also da gibt es verschiedene Varianten. Und das ist auch ganz interessant, weil es ist so ein Prozess, den ich gar nicht so krass kontrolliere. Also das ist tatsächlich, die Interaktion ist sehr, sehr klein. Also die schreiben, hey, darf ich das übersetzen? Dann sage ich, ja, hier ist die Lizenz, sieht so und so aus. Und darfst du machen, darfst du erstmal nicht verkaufen. Und die schreiben mir dann ein paar Monate später, okay, es ist jetzt fertig. Und dann verlinke ich das, also ich habe eine Seite im Buch, wo steht, und auch auf der Webseite sichtbar, hier sind die Übersetzungen. Und dann verlinke ich das da und dann ist die Übersetzung da. Das ist ganz, also ganz komisch fühlt sich das an. Also es ist natürlich super, also ich freue mich total. Aber es ist einfach...
Ja, magisch eigentlich.
Ja, magisch irgendwie, ja.
Ja, das ist wirklich so, ich finde, das ist, da merkt man so richtig so die Magie der Offenheit und dieser... dass man auch ganz klar diese offenen Lizenzen, dass man weiß, was man damit machen kann und was eben auch nicht. Du hattest auch einen Fall in China, richtig? Wo der Übersetzer dann gekommen ist und gesagt hat, hey, alle fragen mich, ob sie das Buch als Printversion kaufen können. Kannst du darüber was erzählen?
Das ist dann vielleicht ein bisschen so im Kontrast zu dem, was ich vorher gesagt habe. Da ist dann tatsächlich auch ein Verlag auf mich zugekommen und das dann ist auch mal, wo ich ein bisschen Erfahrung gemacht habe, da mit dem Verlag zusammenzuarbeiten. Die haben mich dann eben gefragt, eigentlich war das sozusagen der Stress, den der Übersetzer hatte, weil, wie du gesagt hast, viele sind auf ihn zugekommen und gesagt, ich hätte gerne Print-Version. Und um in China zu publizieren, hat er gemeint, das geht aber nur mit den großen Verlägen, also da kannst du jetzt nicht selbst publishen. Und der war dann in Kontakt mit verschiedenen, oder mit einem Verlag dann speziell. Und da habe ich dann auch unterschrieben sozusagen für eine Übersetzung, das in Print-Version. Muss ich mal sehen, wie es dann läuft. Also das ist, ich muss mal fragen, ob es mittlerweile schon fertig ist. Also ich glaube, die Übersetzung ist schon fertig, aber ob dann auch das Buch schon wirklich im Verkauf ist, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber da bin ich auch mal in den Prozess gegangen, mit dem Verlag zusammenzuarbeiten. Genau. Aber das ist eben über die chinesische Version.
Weil eben China speziell ist.
Genau, weil das dann auch einfach spezieller ist, ja.
Ich finde es wirklich total spannend, dass du von Anfang an einfach Sachen anders gemacht hast und dass du dich auch nicht davon einschüchtern hast lassen, dass das irgendwie so anders ist, als was man jetzt so normalerweise kennt von Leuten. Also sowohl jetzt, wenn es um Bücher geht, aber auch wenn es so um Ja, also es ist ja im Prinzip auch irgendwo eine wissenschaftliche Publikation, im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal. Und du hast ja jetzt nicht so was Klassisches gemacht, dass du Reviewer eingeladen hast oder Leute, die dein Buch gelesen haben, sondern du hast sozusagen die Welt, das offen für die Welt gemacht und hast du dadurch auch Feedback bekommen oder wie war das für dich, dass du den Prozess sozusagen ein bisschen anders gemacht hast?
Genau, also ich habe es ja einfach selber geschrieben und gesagt, hier ist es. Also gar kein klassisches Peer Review. Es ist Teil, würde ich sagen, geworden von so dem Public Research Record im Sinne von, es wird genauso auch zitiert wie jetzt Paper. Ist auch jetzt mein persönlich meist zitiertes Werk. Dadurch, dass es halt von vielen Leuten gelesen wurde und ich habe es eben auch, also es wird von vielen Leuten gelesen und ich habe viel Feedback bekommen. Und man muss dazu sagen, ich behandle das jetzt auch nicht wie so ein Paper, das ich jetzt einmal geschrieben habe und dann wird das bei irgendeinem Publisher gedumpt und einfach da gelagert sozusagen und dann, egal was passiert, man verbessert das ja. Also man kann es vielleicht aus eigenem Gewissen sozusagen verbessern und dann selber auf die Webseite stellen, aber so ein Update bei einem Verlag, das ist ja eigentlich total ungewöhnlich oder nicht jetzt das Normale. Genau, aber ich habe das ja eben als Webseite und auf einem GitHub-Repository. Das heißt, also auch wie normal andere Leute eben ihren Code halt, Software-Code haben. Und man kann dort so Issues öffnen, also sagen, hey, hier ist ein Fehler, ich habe einen Fehler gefunden oder ich habe eine Frage oder was auch immer. Und man kann sogar das Buch, sich den Code vom Buch nehmen, also den Text und den Code für die Beispiele, Änderungen vorschlagen und dann anfragen, ob die Änderungen in das Buch eingepflegt werden. Und das haben auch echt einige Leute gemacht und haben mal gesagt, also es reicht von, hier sind Rechtschreibfehler zu, kann ich ein Kapitel hinzufügen oder ich denke, das fehlt in der Diskussion. Also ich habe wirklich viel Feedback bekommen. Also ich würde sagen, in gewisser Hinsicht, auch jetzt mal, wenn ich es vergleiche mit schlechten Peer Review, das ich schon für meine Paper auch zum Teil bekommen habe, ist das wesentlich besser gereviewt in gewisser Hinsicht.
Also denkst du, wir könnten so für die klassischen Reviews was lernen von dem Prozess, den du gemacht hast hier?
Ja, also es ist schwierig, also pauschal zu sagen. Also ich habe natürlich profitiert davon, dass es populär geworden ist, das Buch, weil ich jetzt genauso schreiben kann und niemand liest es und dann hätte ich eben das Feedback nicht bekommen. Aber wenn ich es in klassisches Peer Review reingebe, dann habe ich eine Garantie, dass es jemand liest, also zumindest in der Theorie. Deswegen würde ich jetzt nicht allgemein sagen, dass man diesen Weg immer gehen kann. Aber ich finde, man kann ruhig weggehen zumindest von diesem Denken, dass nur Peer Review was zählt. Weil, ja, ich habe schon das Gefühl, dass in gewissen Kreisen so das Buch auch so ein bisschen, ja, so ein wissenschaftlicher Beitrag zweiter Klasse ist, weil ich habe das irgendwie so runtergeschrieben und ein bisschen lustig geschrieben und es ist nicht in Peer Review, das ist self-published. Deswegen zählt es vielleicht nicht so viel, so gefühlt, für manche Leute. Aber es ist eigentlich richtig gut, also richtig viel gereviewt oder zumindest anders und richtig viel gelesen. Und da waren viel, viel mehr Augen drauf. Auch wenn sie natürlich nicht unbedingt selber sich in der Review-Rolle gefühlt haben, die Leute, die das gelesen haben. Aber da wurden schon auch Fehler entdeckt, die ich dann einfach korrigiert habe.
Du hast gesagt, manche Leute sehen es nicht, also sehen es als ein Output zweiter Klasse. Kannst du dazu noch mehr erzählen?
Also ich habe zum Beispiel von Senior Researchern gehört, das war ganz am Anfang, habe ich von Senior Researcher den Ratschlag bekommen, dass ich doch lieber nicht so viel Fokus darauf legen sollte. Ich soll lieber nehmen, was da drin steht und ein Survey Paper machen und das bei einem Verlag einreichen, dass ich da doch mehr Impact hätte. Das war zum Beispiel ein Ratschlag, den ich bekommen habe. Also den habe ich nicht nur einmal bekommen, dass ich jetzt weniger Fokus auf dieses Buch legen sollte und lieber ganz klassisch Paper schreiben soll. Dass es nicht das beste Investment meiner Zeit wäre. Ich schreibe ja gerade an meinem Doktor und ich mache so eine kumulative Doktorarbeit. Das heißt, ich schreibe im Endeffekt ein paar Veröffentlichungen, klebe die am Ende zusammen und schreibe nochmal Einleitung. Und das Buch passt da einfach nicht so richtig rein, weil es ist nicht gepeer-reviewed, das ist so lang, das wäre ja irgendwie schon eine Doktorarbeit an sich, aber es ist irgendwie nicht meine Doktorarbeit. Also allein, dass ich das irgendwie nicht verwenden kann, ist total merkwürdig. Also einfach, weil es nicht in dieses Raster reinpasst.
Das heißt, einerseits müssten wir vielleicht überlegen, ob wir das Raster ein bisschen lockerer machen, oder?
Zum Beispiel, ja.
Und andererseits ist es ja tatsächlich nicht so dass du wenig Impact mit dem Buch hast. Oder jetzt so im 3 Jahre später kann man, glaube ich, ganz zuversichtlich sagen, dass kein Paper der Welt so viel Impact gemacht hätte wie dieses Buch, oder?
Es gibt sicher Paper, die mehr Impact haben als mein Buch. Keins meiner Paper hat so viel Impact wie dieses Buch auf jeden Fall. Also wenn jemand sagen würde, du musst jetzt irgendwie, entweder streichst du alles, was du im PhD gemacht hast, oder du streichst dein Buch, dann also würde ich lieber das Buch behalten. Also weil jetzt einfach nur von Impact so am Ende, weil also allein wie oft das zitiert wurde, was ich für Feedback bekommen habe, also das ist wahrscheinlich mehr wert am Ende als mein PhD selber. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, dass es so ist.
Also ich kann mir das vorstellen, weil das ist ja auch das, wofür du jetzt tatsächlich ziemlich berühmt geworden bist. Und,
zumindest in der kleinen Nische, ja.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das wissenschaftliche Publizieren oder die wissenschaftliche Gemeinschaft könnte was lernen aus dem, wie du das Buch gemacht hast, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Ein bisschen angesprochen haben wir schon, aber ich finde, vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drüber reden. Was mich sehr, sehr stört, ist dieses, wenn an einem Paper gearbeitet wird und dann ist das einzige Ziel, das in Verlag zu bringen, also zu publizieren in einem Journal oder in einer Konferenz. Und das ist wie so ein Akt, wo du das einmal versuchst, über so einen Zaun zu werfen. Und wenn du es irgendwie drüber geschafft hast, dann war es das. Also klar, baust du vielleicht drauf auf oder so, aber wenn da größere Fehler entdeckt werden, wenn die jetzt nicht ganz, ganz, ganz schlimm sind, dann werden die eigentlich nicht korrigiert. Es fehlt zumindest so ein Teil der Wissenschaft, dass man sagt, man wird neues Wissen mit aufnehmen. Also ich finde natürlich auch, man soll auch irgendwann abschließen können mit einem Projekt. Aber dass man zumindest sagt, hey, hier offensichtlich hier sind ein paar Formeln falsch gewesen oder ich möchte doch noch hier eine Textstelle ergänzen. Selbst wenn die Forschenden sagen, sie möchten noch was ändern, das können sie machen, aber nicht mehr dann bei dem Verlag, sondern müssen es dann auf ihre eigene Webseite tun. Das ist ein totales Durcheinander. Ich finde, da sollten wir mehr so tun, als wäre es wie Software, dass wir sagen, es gibt halt Versionen, wir dürfen die auch updaten, wir können die updaten. Wir dürfen auch sagen, jetzt ist es irgendwie die verbesserte Version, jetzt haben wir noch was dran gebaut. Das mache ich eben so auch mit dem Buch. Generell Bücher sind da so, also das habe ich jetzt auch nicht erfunden oder so. Aber bei Papern haben wir eben diese Kultur fast gar nicht. Ein bisschen besser ist es vielleicht geworden mit so Preprint-Servern, weil da kann man verschiedene Versionen dann auch haben. Und hat es auch selber in der Hand, die abzudaten.
Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil Wissenschaft ja eigentlich per Definition iterativ ist. Ja. Und wir jetzt eigentlich die technischen Möglichkeiten hätten, das zu machen, über Versionskontrolle und so weiter. Aber irgendwie sind wir so im letzten Jahrhundert stecken geblieben, weil wir halt irgendwann mal angefangen haben, Wissenschaft über Paper zu publizieren. Und damals hat man das halt noch gedruckt und irgendwie, selbst wenn man es heute gar nicht mehr so viel gedruckt hat, aber man hat so man ist so in diesem alten System stecken geblieben und könnte eigentlich viel iterativer arbeiten, als wir es heute machen, mit den modernen Tools, die wir eigentlich haben.
Ja. Ja, und wo du das sagst, also auch, was ja auch da zusammenhängt, also dieses Paper, das ist ein PDF. Warum muss es denn jetzt noch ein PDF sein? Klar, es gibt Journals, die machen das schon so ein bisschen. Wenn ich jetzt eine Webseite mache mit ein paar Animationen und ich meine, da kann ich ja die Forschung reinstecken und sagen, der Output wird kein PDF am Ende, sondern eine Webseite, wo man vielleicht auch ein Dashboard hat, mit dem man ein bisschen rumspielen kann und so. Aber das ist dann schon wieder, das passt dann nicht so ganz rein in dieses ganz klassische Format mehr. Das ist, da hängt ja viel mehr dran, dass dieses PDF oder das Stück, ich meine, das PDF ist ja auch nur so dieses, wir nehmen Papier ins Internet mit rein.
Ja, voll. Ja, sehr cool. Also ich denke, dass wir die Art, wie du an dein Buch rangegangen bist und wie du das insgesamt gemacht hast, ich glaube, davon kann man viel lernen und davon kann man viel mitnehmen für die Zukunft der Wissenschaft. Und dafür erstmal vielen Dank.
Gerne.
Bevor wir das Interview komplett abschließen, möchte ich dich noch gern eine Sache fragen. Wenn du eine Sache ändern könntest oder wenn es eine Sache gäbe, die du in Zukunft einführen würdest in Wissenschaft, in die Lehre?
Was ich cool fände, wenn es viel mehr Funding gäbe, das nicht so pseudo gebunden ist an so Milestones. Also der Status quo ist ja ein bisschen, wenn man irgendwie ein Projekt haben oder starten möchte oder machen möchte, bewirbt sich auf einen Grant und da muss man ja immer sehr genau schreiben, welches Paper und welche Arbeitspakete und so. Und es ist immer völliger Schwachsinn, weil ein Jahr später können die schon total irrelevant sein. Und selbst das erste Arbeitspaket ist ja oft schon dann fängst du an zu forschen und merkst, oh, da gibt es ja doch schon was und so weiter. Und ich fände es cool, wenn wir da mehr in die Richtung gehen von, wir haben Funding für Personen oder für bestimmte Richtungen an Forschung und da mehr, ja, weniger dieses Manager-Denken so, hey, ja, du musst jetzt diese 10 Arbeitspakete abarbeiten. Und ich hätte da lieber sowas, dass man sagt, hey, wir forschen halt, ja, zum Beispiel Richtung Interpretierbarkeit, Machine Learning, aber sind da recht offen auch, was wir machen. Also viele sind auch so, aber haben trotzdem noch dieses künstliche, hey, hier müsst ihr so ein Gantt-Chart malen, wo dann für das erste Jahr und das zweite und das dritte beschrieben wird, was man genau macht. Genau, ich glaube, das ist, was ich mir wünschen würde. Und ich glaube, dass man auch mehr so Muße hat sozusagen und mehr Freiheiten hat, was man forscht. Weil ich glaube, am Ende kommt da mehr Gutes raus, weil ich schon auch oft sehe, dass man dann versucht, noch so irgendwas abzuarbeiten, obwohl man schon so merkt, das ist nicht mehr so 100% sinnvoll.
Okay, super. Vielen Dank. Und ja, vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast und uns was über dein Buch erzählt hast.
Mich gefreut. Danke für die Einladung.
Ich hoffe, euch hat meine erste Folge von Rewood Academia gefallen. Und ihr seid auch wieder dabei bei den nächsten Folgen, die jetzt dann bald kommen. Diese erste Folge habe ich als Versuchsprojekt erstmal gestartet mit Christoph, den ich, sage ich mal, gut zur Hand hatte, weil Christoph mein Mann ist. Aber ich denke nicht, dass es deswegen ein schlechteres Interview war. Es ist für euch gut zu wissen, dass es so ist und dass Christoph eine besondere Person in meinem Leben ist. Aber die nächsten Folgen werden nicht mit Familienmitgliedern von mir sein. Und ja, ihr könnt gespannt sein, was so kommt. Viel Spaß!